zurück bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo, ich grüße dich, ich grüße euch und ja, alles dazwischen.
Genau, Gazette 66, lass sie uns eröffnen.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Gibt's was, was dich gerade bewegt, was so mir mitteilen willst oder allen in dem Fall?
Ach, ich amüsiere mich mittlerweile täglich über extrem hässliche Mediabook-Cover. Das ist so ein neues Hobby von mir geworden, auf einschlägigen Seiten nachzugucken, welcher Dünnschiss heute wieder als Motiv auf ein Mediabook gekotzt wird.
Da ist man gut
aber
beschäftigt.
Aber ansonsten, ja, da ist man vor allem, weil man ja jeden Tag fast mittlerweile davon irgendwie damit befriedigt wird.
Ich fühle mich da wirklich entfremdet von diesem Thema, weil die Leute irgendwie alles feiern, so gefühlt. Da wird irgendeine Büste rausgebracht, die sieht aus irgendwie wie der Sarotti-Moor geschmolzen und die Leute sagen so, oh, das Tollste, was ihr hier rausgebracht hat. Mal ganz davon abgesehen, dass ich für so Scheiß, und das soll jetzt auch, Entschuldigung, ist für mich ist es Scheiß, wenn es irgendeiner mag, fein, ja, jedem sein Ding, aber ich habe da gar keinen Platz für, ich habe lieber Platz im Regal für Filme als ja für irgendwelche Büsten.
Das ist auch echt immer so die Frage, weil die Wohnungen werden ja jetzt in der Regel nicht größer von den Leuten. Und irgendwie ist ja eher der Trend dahingehend, dass man irgendwie nichts mehr rumstehen haben will, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Aber das nimmt ja wirklich alles unfassbar viel Platz weg. Auch die Editionen an sich nehmen immer mehr Platz weg. Und dann fragt man sich wirklich, was haben die Leute für Räume? Ne? Und das, ich habe ja schon viel Platz. Ich meine, du kennst ja das Zimmer. Aber hier platzt es auch aus allen Nähten, aber nicht wegen einzelner Kartons, sondern wegen der Masse von Amarays oder auch Mediabooks oder auch Scanavos oder so. Aber man muss ja auch mal gucken, dass man in 5 Jahren auch noch atmen möchte. Ne?
Also ich bin mittlerweile so weit und du kennst ja meine Räumlichkeiten auch. Und ich habe ja eine überaus tolerante Frau, was meine Sammelleidenschaft ist auch das falsche Wort, aber was meine Liebe zum Film betrifft. Aber mittlerweile denke ich auch so, also auch dieses Mediabook-Zeug, da kriegst du eben 2 Amarays für ins Regal gestellt. Und wenn dann letztendlich irgendeine Edition als Amaray rauskommt, dann pfeife ich auch tatsächlich auf irgendein Booklet, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr lese. Ich brauche den Rotz nicht mehr, ich will den Film gucken.
Ich habe mal geguckt, das ist nicht ganz richtig. Ich habe geguckt, 2 Mediabooks ergeben 3 Amarays.
Ja, noch besser.
Und genau, wenn du das dann mal so rausrechnen würdest, ja, da hätte ich ein bisschen mehr Platz. So, ne?
Vielleicht nehmen wir mal eine gesonderte Folge auf zu einem Thema überhaupt. Glaube ich, ganz interessant für den einen oder anderen. Ich finde es ein interessantes Thema, was aber, glaube ich, jetzt heute ein Stück weit die Laufzeit dieser Kassette sprengen würde.
Absolut, das ist was für eine separate Folge. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, das interessiert einige Leute. Da gibt es ja 2 große Base. Die eine sagt so, nee, sowas kommt mir gar nicht ins Haus. Ich kaufe nur Amaray. Während die anderen sagen, ich kaufe alles, was mich interessiert. Gut.
Definitiv.
Im Kino gibt es weiter nichts Interessantes, würde ich sagen. Jetzt so aktuell.
Ich habe was Aktuelles aus dem Kino mitgebracht, aber bei nicht interessant trifft es ganz gut.
Okay, ja, noch besser.
Aber dazu später. Ja, also von daher, wenn ich direkt mal einsteigen darf, bin ich vom Aktuellen in die 60er gegangen, um genau zu sein, ins Jahr 1966, inspiriert von unserer Phase 4 Folge, wo ich nicht dabei war, weil die hast du ja mit unserem Patrick, nicht Patrick Müller, sondern Patrick Siebold aufgenommen. Und
genau.
Da wurde unter anderem, weil ja das schöne Schaffensdasein von
Saul Bass.
Genau, danke, von Saul Bass habe ich das jetzt nochmal dazu genutzt, heute Seconds mitzubringen, weil auch Seconds von John Frankenheimer aus dem Jahr 1966 hat ein wunderschönes Intro von Saul Bass. Seconds heißt hier oder ist hier unter dem Titel Der Mann, der zweimal lebte, erschienen und da geht es um das Leben von Arthur Hamilton, gespielt von John Randolph, einem erfolgreichen, aber doch relativ unglücklichen Banker. Und der wird eines Tages nach einem Tipp von seinem Freund Charlie von einem mysteriösen Unternehmen kontaktiert, das ihm die Möglichkeit bietet, ein komplett neues Leben, also eine komplett neue Identität anzunehmen, neues Leben zu beginnen. Und das macht er. Und unterzieht sich einer radikalen plastischen OP und nimmt ein komplett neues Aussehen an, nämlich das Aussehen des jungen Künstlers Antios Wilson. der wiederum von Rock Hudson gespielt wird. Also er schlüpft in eine neue Identität, in einen quasi neuen Körper. Wunderschön, unfassbar toll fotografiert. Allein schon das von Saul Bass inszenierte Intro, das hat so also Überblendungen, Spiegelbilder. Das hat man nachher auch nochmal mit so ganz, ganz krassen Close-Ups im Film. Super scary für 1966. Also ich habe mich da wirklich sehr unwohl gefühlt. Naja, unser Antius Wilson hat offenbar das perfekte neue Leben sich erkauft, aber relativ bald offenbaren sich eben so dunkle Aspekte seiner Entscheidung und er entfremdet sich quasi von sich selbst. Paradies im Grunde genommen wird zur Hölle. Arthur erkennt nämlich, dass äußeres Glück und offensichtlich Perfektion im Sinne von Aussehen und Haben von Besitztümern nicht zwangsläufig zu innerer Erfüllung führt. Das denke ich, das wissen wir alle. Aber gut, ja, Seconds habe ich am Rande irgendwie, ich habe irgendwann mal so angefangen, nach bestimmten Genres zu googeln hier und da und bin so auf so Paranoia-Filme der McCarthy-Ära gestoßen und bin ja sowieso ein großer Freund von John Frankenheimers Schaffen. Und bin eben auf Seconds gestoßen. Der ist in UK von Eureka Films rausgebracht worden, wunderschön restauriert, gekauft, war ein Blindkauf. Unglaublich starker Film. Also der ist wirklich bis heute schafft, wie gesagt, 66er Baujahr, eine ganz, ganz beunruhigende Wirkung zu entfalten. Basiert auch ein Stück weit auf der wirklich tollen Performance von Rock Hudson, der hier, wenn man sich so ein bisschen mit dem Filmwerk von Rock Hudson beschäftigt, eine eher untypische Rolle brilliert, weil ich kannte ihn nur so aus meiner Kindheit als der Sonny Boy, der immer in so leichten Filmen mitgemacht hat. Und hier diese Darstellung dieses Mannes in dieser radikalen Existenzkrise, das ist schon wunderschön intensiv auch dargestellt. Man fühlt so richtig diese Paranoia, die er hat und diese Entzweiung vom eigenen Körper. Und Frankenheimer weiß das eben auch ganz großartig auf Celluloid zu bannen. Wunderschön fotografiert von einem DOP-Veteran James Wong Hove. Fand ich unfassbar beeindruckend. Ganz starker Film, wie ich finde. Also hier gibt es, glaube ich, eine DVD, aber keine Blu-ray. Aber das ist wirklich mehr als überfällig, dass der mal hier veröffentlicht wird.
Ich meine, es gibt nicht mal eine DVD. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hätte damals direkt nachgeschaut, als ich dieses Intro sah und mich das so fasziniert hatte. Und da hatte ich mal nachgeguckt. So, aber gut, das ändert sich ja auch schnell mal. Oder ist es ja auch nicht immer alles aufgelistet. Aber gehört habe ich von dem Film vorher nichts. Von daher, ja, klingt interessant, steht weiterhin auf der Interessensliste. Ja, ich war in den britischen Hammer Studios und habe mir einen Krimi angeguckt. Die Hammer Studios sind ja eigentlich erst seit Ende der 50er Jahre berühmt für ihre Horrorfilme. Durch Frankensteins Fluch und Dracula, beide mit Peter Cushing und Christopher Lee. Und danach hat Hammer ja nicht nur, aber sehr dominierend Horrorfilme produziert. Und in den 50ern waren es dann Krimis, bis in die 60er, wo es dann langsam so zu den Psycho-Thrillern wurde, die dann 60 mit Psycho ausgelöst wurden. Hier sind wir im Jahre 1958 und da habe ich mir den Film Der Schnorchel angeguckt, The Snorkel von Guy Green. Paul Decker hat seine wohlhabende Frau ermordet. Sein Gasmord wurde clever durchdacht, der Plan geht auf. Erstmal. Doch er hat die Rechnung ohne seine Stieftochter Candy gemacht, die sich als Hobbydetektivin versucht. Wir haben ja einen Film, der direkt in die Vorbereitung eines Mords schaltet. Also das kann man halt auch direkt mal spoilern. Ich erkläre das mal so ein bisschen. Da ist ein Mann in einem Raum und eine Frau, die da liegt und schläft. Und dieser Mann, also Paul Decker, der klebt die Schlitze von den Fenstern zu, der klebt die Spalten von den Türen zu und macht halt alles luftdicht und dreht dann die Gasheizung auf, um so eine Frau langsam im Schlaf zu ersticken. Und er selbst hat einen Sauerstoffanschluss, der unter den Dielenböden ist. Also das ist quasi so ein Sauerstoffrohr, was von außen unter den Dielenböden eigentlich dafür sorgt, dass Sauerstoff ins Zimmer kommt. Und er klettert dann quasi, er geht zwischen die Böden. Das ist wirklich ganz, ganz toll gefilmt von Roy Asher. der hier der Kameramann war. Das ist schon mal sehr beengt und sehr sperrig, wenn er da zwischen diesen, das ist im Grunde sowas, wie wir das in amerikanischen Filmen kennen, wo man so denkt, dass zwischen den Wänden immer irgendwie gefühlt noch ein Haus passt. So ist das quasi zwischen dem Fußboden und der Decke der unteren Etage. Und dann klettert er da wieder raus, setzt sich auf den Stuhl, zieht eine Tauchermaske an mit Schnorcheln und betrachtet seine Frau, wie sie langsam erstickt. Also das ist schon mal erstmal ein Einstieg, wo du irgendwie, also da kriegst du für 58 schon mal schön ein ins Gesicht geschlagen.
Das ist Hass.
Das ist richtiger Hass. Also man sieht auch so in der, man filmt so richtig so in die, durch die Taucherbrille in die Augen und das ist übel. Und ja, dieser Plan ist ziemlich genial, denn nachdem sie dann gestorben ist, geht er wieder in diese, also in diese Spalten rein und wartet, dass jemand am anderen Tag die Türen öffnet. Und denen wird natürlich klar, ey, die Tür ist von innen verschlossen. Das kann nur ein Selbstmord gewesen sein.
Clever.
Das läuft auch alles, das geht auch alles gut auf. Und die Cops, die glauben das auch. Aber dann kommt es halt dazu, dass hier auf einmal unsere Candy auftaucht, also die Stieftochter, die ist in etwa 15. Und die checkt das Ganze sehr schnell. Die merkt, dass irgendwas nicht stimmt mit Paul und hat Fragen, findet dann irgendwann einen Schnorchel und diese Tauchermaske. Und dann haben wir hier so einen Film, bei dem man dann relativ schnell dann weiß auch, dass Paul weiß, was Candy weiß, aber er ihr natürlich erstmal nichts tun kann, weil wir dann noch eine andere Dame haben. Also das ist halt so ein Anwesen, was dann geerbt wird. Da steckt viel Geld hinter. Und so haben wir einen Krimi, bei dem es kein Whodunit gibt, bei dem sich im Grunde die Spannung aufbaut, weil wir wissen genau, was passiert ist. Unsere Candy versucht herauszufinden, was passiert ist. Und dieses 15-jährige Mädchen als, ja, fast Hobby-Detektivin ist halt an sich schon erfrischend in diesem Schwarz-Weiß-Film. Also ich fand ihn sehr, 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 sehr spannend, so dafür, dass es eigentlich halt nicht diese Frage gibt. Und das Interessante dabei ist, dieser Film fühlt sich nicht nur an wie ein Hitchcock-Film, denn Anthony Dawson hat das Drehbuch geschrieben. Anthony Dawson, bitte nicht mit Anthony M. Dawson verwechseln, das Pseudonym von Antonio Margheriti, sondern Anthony Dawson ist der Darsteller von Bei Anruf Mord von Alfred Hitchcock und auch von Deadlock. Von Roland Klick. Also Anthony Dawson hat bei Hitchcock irgendwie sich wohl direkt inspiriert und hat sich gedacht, ach komm, da schreiben wir doch auch mal eine Geschichte. So, und die ist dann hier verfilmt worden in Der Schnorchel. Und das sehr dicht. Wir haben einen schönen sommerlichen Schauplatz am Meer. Eigentlich ist es ein schönes Setting, aber ja, unter der Oberfläche lauert Peter van Eyck, der hier Paul Decker spielt. Peter van Eyck kennen wir aus Lohn der Angst von 53. Und dann haben wir noch Mandy Miller, also unsere Candy, zu der kann ich jetzt nicht viel sagen. Die hat in einigen Serien mitgespielt, unter anderem in einer Serie namens Compact 62 bis 65. Aber dafür, dass sie hier, ja, also für ein 15-jähriges Mädel macht die echt eine gute Arbeit. Das ist ein Film, der hat mir echt Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass der so übel auch am Anfang ist. Das ist schon garstig und dann wird es irgendwie ja fast so ein bisschen Sonntagnachmittag.
Das ist mal eine Kombination. Heide Witzka.
Ja.
Da kann ich nicht mitdienen, aber das klingt gut tatsächlich. Ja, wie schon eingangs erwähnt, ich war im Kino. Und wie auch schon eingangs angeteasert, es war ein eher unbefriedigendes Erlebnis. Aber im Detail dazu. Ich habe mir den dritten Teil von, oder ich habe mir das zweite Sequel zu A Quiet Place angeschaut. A Quiet Place Day One, also der nunmehr dritte Teil, der aber eigentlich ein Prequel ist. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Regie führt hier Michael Zanowski. Der hat nichts Bekanntes gemacht, außer vor 3 Jahren den durchaus in kleineren Kreisen bekannteren Pick mit Nicolas Cage. Habe ich gesehen. Ist ein schöner kleiner Indie-Film, hat aber nichts mit Horror zu tun. Nun ja, hier im dritten Teil begleiten wir die todkranke Samara, gespielt von Lupita Nyong'o. Die hat, ich glaube, wenn ich das richtig rausgehört habe, Krebs, welche mit den Patientinnen und Betreuern des Hospizes, in dem sie quasi ihren letzten Lebensabschnitt verbringt, einen Ausflug nach New York City macht. Ihr Hospiz ist ein bisschen außerhalb. Ja, nichts ahnend, dass an diesem Tag eben die Alien-Invasion, die wir in den ersten beiden Teilen gesehen haben, quasi beginnt. Also der Day One. Ja, ich habe das ja schon das eine oder andere Mal thematisiert. Ich bin nicht so oft ein großer Freund neuerer Genre-Produktionen. Ich fand aber tatsächlich die ersten beiden Teile von The Quiet Place tatsächlich, ja, ich fand die ganz gut. Wieso? Weil die eben so dieses simple Konzept, dass Aliens von Geräuschen, also Lautstärke angezogen werden, so schön umsetzen. Das passt eben so zu unserer heutigen lauten Zeit. Das fand ich irgendwie ganz schön. Kann man jetzt interpretieren, wie man mag. Und ist auch zudem in den ersten beiden Teilen, insbesondere im ersten Teil, wirklich gut inszeniert. Sie ist ja da hochschwanger. Allein das birgt natürlich eine ganze Welt von Bedrohungen, was eben erstmal A, die überaus nicht geräuschlose Entbindung betrifft und später auch Neugeborenes scheißt natürlich drauf, irgendwie leise zu sein. Aber das war im ersten Teil. Und ja, hier beginnt diese Invasion, während diese Gruppe der Todkranken gerade in New York City sind. Die besuchen da so ein Theaterstück und sie, unsere Samara, will unbedingt an einem ganz bestimmten Ort Pizza essen. Das hat auch vorher ihr Betreuer, ihr versprochen, dass die das machen, und Samara hat auch ihre Katze mit, was mir schon mal so unfassbar auf den Sack gegangen ist, dass sie mit der Katze an der Leine durch die Gegend rennt, und ja, zur Katze später mehr.
Sorgt für Quote.
Ja, ich weiß es nicht, ob das sein muss, aber egal. Die Invasion beginnt, die US Army zerstört alle Brücken, die von Manhattan Island rausführen. Unsere Protagonisten sind also nun isoliert in Manhattan, quasi wie damals Snake Plissken in Escape from New York. Und generell fand ich erstmal ganz gut so, dass man das vom Landleben der ersten beiden Teile, also von dieser ländlichen Gegend in die Großstadt, das Ganze verlegt hat. Das macht Sinn, damit man sich wiederholt. Das macht es auch erstmal ein bisschen frischer, weil man in der Großstadt natürlich ein Setting hat, was unbegrenzte Möglichkeiten hat, bietet, was die Setpieces betrifft. Das nutzt man hier auch hier und da ganz gut. Und das ist auch im Grunde alles optisch recht nett gemacht. Aber was mir hier völlig abgeht, ist, dass diese Aliens eben zu sehen sind. Im ersten Teil konnte man die nur ganz kurz sehen, im zweiten Teil schon ein bisschen mehr. Und hier eben, da gibt es nichts mehr Neues. Diese Viecher werden inflationär eingesetzt. Es ist eine Invasion, die man auch visuell sieht. Also ganz viel CGI. Man muss aber sagen, es ist kein schlecht gemachtes CGI. Also ich habe nicht im Kino gesessen und gedacht, Aber was mir völlig abgegangen ist, ist hier die emotionale Komponente. Im Grunde genommen war mir Samara mit ihrer Krankheit völlig furchtegal. Also die hätte sofort abnippeln können, das wäre mir völlig Wumpe gewesen. Diese Katze ist mir kapital auf die Eier gegangen, weil die trifft auch so ein Alien und die macht den ganzen Film über, diese ganzen 90 Minuten nicht einmal Miau. Und das ist auch, das würde die doch machen, und die faucht noch nicht mal. Also die ist völlig, also ob die auf Drogen wäre, als ob die Medikamente
es von... Es gibt schon auch stille Katzen.
Ja, aber
ich habe leider keine.
Also auch keine Regung im Gesicht und so. Ein bisschen schade, der Film hat durchaus seine Momente. Wir haben eine ganz tolle Unterwassersequenz in so einer gefluteten New Yorker U-Bahn. Aber, wie gerade eben schon gesagt, die Charaktere waren mir völlig egal. Also ganz zu Beginn taucht mal Jimon Hunsu auf, den ich persönlich sehr mag. Und da dachte ich so, geil, der hat ja endlich mal wieder eine große Rolle. Und der ist, glaube ich, 5 Minuten im gesamten Film zu sehen. Stattdessen schickt man Lupita Nyong'o mit so einem völlig blassen Joseph Quinn, der hier einen Charakter namens Eric spielt, der auch wirklich nervig ist auf diese Reise raus aus Manhattan. Naja, und am Ende gibt's nochmal ganz viel Schmalz, Pathos und die gesamten Filme über diverse Fehler. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute den mögen. Der war der erfolgreichste Teil aller 3 Teile bis dato, was den Kinostart in den Vereinigten Staaten betrifft. Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Also ich habe da gesessen und ich war so irritiert und zum Teil auch so völlig losgelöst vom Film. Also der hat so entkoppelt vom Film. Ich saß vor der Leinwand und war nicht im Film. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man einen Film im Kino sieht und sich so außerhalb fühlt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, schade. Handwerklich ganz nett gemacht, schauspielerisch gibt es nichts zu meckern, auch wenn ich sie alle nicht mochte, aber emotional hat er mich null gepackt.
Ja, also ich erinnere mich auch, als du damals den zweiten Teil mitgebracht hast und da haben wir auch drüber geredet und da habe ich auch schon gesagt, dass mir der erste Teil schon ziemlich auf den Sack ging und ich auch schon nachdem keine Lust mehr hatte, weiter zu gucken und ich irgendwie auch so, ja, ich weiß noch, der ist total erfolgreich gewesen oder sehr beliebt gewesen oder der war ja auch sehr erfolgreich, sonst gäbe es ja keinen dritten. Dass der jetzt der erfolgreichste ist, ist tatsächlich wirklich sonderbar. Aber gut, wenn zwei Leute mehr reingehen als in den ersten und zweiten, dann ist der ja auch schon erfolgreicher.
Ja, ich war schon signifikant erfolgreicher. So, ne? Der hat irgendwie 54 Millionen am Startwochenende in den USA eingenommen. Aber es ist eben auch viel mehr Action-Bombast-Kino als die ersten beiden Teile.
Ja, vielleicht läuft auch aktuell nichts anderes, was jetzt toller wäre.
Viel Explosion, viel Monster-Horror, da stehen die Kids drauf.
Ja, ja. Ja, also ich bin da total müde geworden, mir sowas anzugucken, im Kino sowieso und auch zu Hause. Ich würde ja gerne mal irgendwie auch wieder mal ein paar moderne, neue Horrorfilme gucken, aber immer wenn ich es tue, ich ärgere mich zu 80%.
Also ich fand ja insbesondere den ersten wirklich gut, dass man das kleinste Kind hat erstmal sterben lassen. Das war einfach gut. Also das sieht man eben nicht in Hollywood-Filmen heutzutage. Ja, und eben diese Prämisse, irgendwie muss leise sein und das über 90 Minuten irgendwie hinwegzuziehen, ja, so dass man so wirklich kaum Dialoge hat, das fand ich, hat man bis dato selten gesehen oder noch nie. Und von daher fand ich es ganz interessant, die Prämisse. Aber jetzt hier haben wir eben alles andere als leises Kino leider. A Bombast Place.
Genau, ja, genau. Das ist im Grunde ja auch dieses Prinzip der Fortsetzungen. So, du musst halt immer irgendwie das Ding noch überbieten, was davor war. Aber ja, wie gesagt, das mit der Schwangerschaft damals, das habe ich damals schon überhaupt nicht nachvollziehen können. Also A, warum will man überhaupt in so einer Welt nochmal ein Kind zeugen? B, man geht.
Aber sie war ja schon schwanger. So habe ich das.
War sie schon? Ah, ja, okay, ja, gut. Ich weiß, das war ja damals so, dass sie in diesem Haus lebten. Genau. Und da war doch, glaube ich, auch noch schon Zeit vergangen, ne?
Ja, man weiß nicht, wie viel, aber ich habe das zumindest so interpretiert, so habe ich es in Erinnerung, dass sie schon schwanger war. Vielleicht irgendwie gerade schwanger.
Ja, gut. Immerhin hat man damals schon mal irgendwie so einen Nagel gesehen auf der Treppe, bei dem man direkt wusste, gleich tritt einer rein und so war es dann auch. Und so hat sich dieser Film halt durchzogen mit Dingen. Und ich habe auch schon dieses Beten am Tisch. Ich erinnere mich noch, dass mich das auch so...
Aber das Beten am Tisch gibt es ja überall. In jedem amerikanischen Film für irgendeine scheiß Invasion ist Beten am Tisch.
Aber ja, aber es wird doch weniger, oder?
Es gibt nicht mehr so viele Invasionen.
Ich habe die Hoffnung. Ach so, ja gut. Dann müssen wir beten, dass das auch so bleibt.
Was hast du denn noch? Komm.
L'arma l'ora il movente. Die Stunde, die Waffe, das Motiv. Italien 1972, Regie Francesco Mazzei. Don Giorgio, ein Priester, hält nicht viel vom Zölibat und treibt es mit der ein oder anderen Dorfschönheit. Als er eines Tages ermordet in der Kirche aufgefunden wird, schaltet sich Kommissar Buito und sein Kollege Morricone ein, die den Fall hinter den Klostermauern lösen wollen. Was weder der Täter noch der Kommissar weiß, es gibt einen Augenzeugen von dem Mord, der aber aus Angst schweigt. Als schließlich eine der Damen getötet wird, mit denen sich Don Giorgio amüsiert hat, spitzt sich die Situation zu. Ja, ein Giallo mit einem Priester, das ist nichts Ungewöhnliches, vor allem nicht im Jahr 72. Da haben wir nämlich Lucio Fulci mit Don Torture a Duckling und Aldo Lado mit The Child, beide jeweils mit einem Priester ausgestattet. Später nochmal 78 in Blutiger Schatten von Antonio Bido und dann halt hier auch. Es wird sicherlich noch mehr Priester geben. Das ist immer irgendwie so eine Figur, mit der man ganz gut arbeiten kann, die sich für Abgründe ja, gut macht.
Heute immer
Don
noch.
Giorgio, heute, ja, klar, gerade heute. Ja. Entschuldigung. Und Don Giorgio schaltet sich hier allerdings relativ schnell raus aus dem Leben. Don Giorgio wird von Maurizio Bonuglia dargestellt, den kennen wir aus der Schwarze Tag des Widders, der Herr, der mit dem eingegipsten Arm rumläuft. Mhm. Ja, der ist ja am Anfang recht dominant, der hat hier so ein bisschen Sex mit den Damen. Wir erleben ihn dann nachher auch, wie er sich noch selbst kasteit mit so einer neunschwänzigen Peitsche. Das Ganze haben wir dann später auch noch mit so Nonnen, die so sich quasi entblößen und im Kreis rumrennen und sich die ganze Zeit am Auspeitschen sind. Das ist eine sehr amüsierende Szene. Das ist eine sehr amüsante Szene, würde ich sagen. Ja.
Ja, klingt so.
Ja, und dann haben wir hier unseren kleinen Ferruccio, dargestellt von Arturo Trina. Ich weiß nicht genau, wie alt der jetzt war. Ich würde mal schätzen, so zwischen 10 und 12 war der Junge. Der spielt sehr, sehr gut. Und wenn ich mir einen Brieffreund vorstellen würde von ihm, dann der Junge aus Argentos Aura, der nebenan irgendwie mit seinen Insekten da rumhaust und die Nachbarin beobachtet mit dem Fernglas. Und so haben wir hier diesen Augenzeugen. Und der ist jetzt irgendwie total verstört. Der hat nämlich Angst, weil er in etwa weiß, was passiert ist. Und er lebt halt in der Klosterbahn, weil seine Eltern sind tot. Und die Leute, die da halt sind, die kümmern sich halt um ihn. Und dann haben wir jetzt hier unsere Dame, die quasi von den beiden Damen noch lebt, weil die eine ist ja getötet worden von einer Person, die wir nicht kennen. Also das passiert dann quasi so im halben Off. Ne? Also man sieht den Täter nicht so. Und wir haben unseren Buito, Renzo Montagliani, unseren Ermittler, und seinen Kollegen Morricone, Salvatore Puntillo und halt Giulia, Eva Cesmeris. Und die passt jetzt auf unseren Jungen auf, aber irgendwie hat er ein Problem mit ihr. Und sie schmeißt sich direkt an den Kommissar ran. Sie ist aber eigentlich auch ein potenzieller Täter. Und wir haben auch noch einen anderen potenziellen Täter, den Mann der ersten Dame, weil es könnte ein Eifersuchtsmord gewesen sein. Und das Ganze verdichtet sich auch immer mehr und geht in diese Richtung, denn dieser Mann bringt sich irgendwann um. Und so denkt man erstmal, okay, die Sache ist vom Tisch, der Täter ist tot. Aber manches ist dann halt doch anders. Ja, ein sehr schöner Giallo, der ist total sommerlich. Er ist bei Rom gedreht, ist aber vor allem draußen in der Natur angesiedelt. Also man hat so richtig schöne Sommerbilder, Bäume, Felder, Wiesen, Reben, dann diese Klostermauern und alles ist in so erdigen Farben oder halt in Grün. Also man hat eigentlich direkt ein positives Gefühl und es macht auch alles Spaß, weil das ist so ein Film, bei dem man sich einfach zurücklehnen kann und genießen kann, was da so passiert. Der Junge ist total sympathisch, der ist wirklich gut gespielt. Das ist schon mal an sich eine Seltenheit. Das macht Spaß, der Film ist super fotografiert. Der hat einen schönen Score von Francesco De Masi, New York Ripper zum Beispiel. Also die Stunde, die Waffe, das Motiv ist damals erschienen in der ersten Koch Giallo Collection, diese gelben Boxen. Aber für dich vielleicht interessant, denn Arrow hat den Film vor noch nicht allzu langer Zeit auf Blu-ray gebracht.
Auch in der Giallo Box.
In irgendeiner Box, ja.
Genau. Zufälligerweise auch die anderen beiden Gialli, die mit in der Box sind, habe ich nicht. Und von daher habe ich den bestellt.
Ja, also das ist so ein Film, der hat mir noch besser gefallen, als ich einen Tag darüber nachgedacht habe. Also der ließ mich nicht los.
Das ist gut.
Die Bilder waren in meinem Kopf und ich war schon mal am Anfang war ich angetan, weil ich habe den verdrängt. Ich hatte den halt damals gesehen, als die Box rauskam und habe den wohl auch für ganz gut empfunden, weil ich meine damalige Kritik nochmal rausgesucht habe und habe dann halt einfach eine neue geschrieben nach, ich glaube, 5 oder 6 Jahren. Und ich könnte ihn vermutlich in ein paar Monaten mir direkt nochmal angucken. So gut hat er mir gefallen.
Sehr gut. Immer ein gutes Zeichen.
Und auch mit einem schönen Ende ausgestattet. Also man wird hier wirklich von Anfang bis Ende bedient gut. So, das, ich hoffe, der kommt hier auch mal nochmal irgendwie in schön. Verdient hat das.
Bedient wurde ich auch. Ich bin noch nicht so sicher, auf welche Art und Weise. Aber ich war und ich bin. Und der hängt mir auch noch tatsächlich immer noch hinterher, hochgradig irritiert von David und Nathan Zellners Sasquatch Sunset. USA.
Ich bin Zeuge.
Ja, USA 2024, genau. Ich hatte dir ein paar Ausschnitte zugeschickt. Produziert wird das Ganze von Ari Aster. Und ja, worum geht's? Es ist Frühling in Humboldt County, USA. Und wir begleiten eine vierköpfige Gruppe von Sasquatches, also von Bigfoots, die gemeinsam durch eine abgelegene, meist bewaldete, manchmal gebirgreiche Region an der nordöstlichen Pazifikküste der eben besagten USA ziehen. Und wir begleiten diese vierköpfige Gruppe von Bigfoots über ein Jahr hinweg und beginnen auch mit dem Frühling und dann eben die Jahreszeit hinweg, also sprich Sommer, Herbst und Winter. Und diese Gruppe besteht aus einem großen Alpha-Männchen, gespielt von einem der Regisseure, nämlich von Nathan Zellner selber, einem Sasquatch Bigfoot von kleinerer Statur. Der ist gespielt von Christoph Zajac-Denik. Den kann man sich so vorstellen, also diesen Bigfoot, weil die Schauspieler sind natürlich nicht zu erkennen. Der ist wahrscheinlich kleinwüchsig. Dann haben wir noch einen weiteren männlichen Bigfoot. Der wird gespielt von Jesse Eisenberg, kein Unbekannter. Der hat ja die Hauptrolle des Mark Zuckerbergs in David Finchers Film, dessen Namen ich vergessen habe, The Social Network.
Network.
The Social Network, genau, ja. Gespielt. Und dann haben wir noch eine weibliche Sasquatch, gespielt von Riley Keough. Aber die kann man eben alle nicht erkennen. Also das ist schon ganz, ganz arg tolle Kostüme. Diese Sesquatches kommunizieren durch kunstähnliche Laute. Das heißt, wir haben hier einen Film, der komplett auf Dialoge verzichtet. Wir haben auch keine Menschen, die in dem Film mitmachen. Wir haben Anzeichen von Menschen.
Das ist gut.
Ja, also wir haben so irgendwie so Camps oder irgendwie sowas, aber wir sehen nie einen Menschen. Und wir beobachten eben über ein Jahr lang diese Sasquatches, wie sie ihren Tag verbringen, wie sie größtenteils mit dem Essen beschäftigt sind, von Farnen, Blüten, Beeren, Pilzen, ab und zu auch mal Stecken, Vogeleier oder, wie ich dir geschickt habe, auch Lachsen, die sie lustig auspressen und einsaugen. Ja, das kommt alles daher wie so ein Dokumentarfilm, also als ob man wirklich mit so einer Kamera als Außenstehender diese Bigfoot-Familie begleitet hätte von so einem National Geographic-Magazin. Und ist das mit Abstand skurrilste, aber man muss auch sagen, sehr mutiges Filmprojekt, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Aber was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass ich gebannt 90 Minuten zugeguckt habe. Also es wird nicht gesprochen und wir sehen die beim Pipi machen und bei anderen Geschäften, beim Gebären von Kindern, beim Korpulieren untereinander, beim Prügeln, und wir sehen auch so Sachen wie Anzeichen von Zivilisation. Also es geht um Bäume fällen. Also das hat schon irgendeinen Sinn, dieser Film, beziehungsweise er hat schon eine Message, die er rüberbringen will. Glücklicherweise, zumindest für mich glücklicherweise, ohne einen mit dem Holzhammer irgendwie einen, die Umweltkeule überzuziehen. Also es ist alles sehr zurückgehalten. Es beschränkt sich wirklich auf diese Sasquatches. Und das klingt alles völlig gaga und ist im Die ersten 30 Minuten musste ich mich sammeln und mich darauf einlassen. Aber wenn man das schafft, ist das ein unfassbar interessanter und unterhaltsamer Film. Auch wenn man am Ende dann da sitzt und denkt sich, wer hat hierfür Geld gegeben? Ich glaube nicht, dass der arg Geld eingenommen hat. Der lief auf ein paar Festivals. Ist jetzt ohne großen Kinorun in Amerika auf Blu-ray rausgekommen. Ich bin mal gespannt, ob den hier einer aufnimmt und rausbringt.
Das klingt ja so ein bisschen, als könnte er so in einem Universum mit The Prophecy von John Frankenheimer spielen, ne? So höher am Fluss.
Ja, also das muss man sagen, wir haben hier super schöne Naturaufnahmen. Also da ist so nichts mit CGI null. Das ist wirklich schön zu sehen, wo die da rumlaufen. Das ist dann auch tatsächlich ein Film, der die unfassbar Schönheit der Mutter Natur darstellt. Aber ich habe jetzt am Ende nicht gedacht, irgendwie so, oh mein Gott, da werden jetzt Bäume geholzt oder da ist jetzt eine Straße, die durchs Waldgebiet führt. Also das ist nicht ein Film, der irgendwie einen zum Nachdenken anregt. Aber nachgedacht habe ich viel, nämlich, das ist ein absolutes Kuriosum, dieser Film. Aber irgendwie hat es mich fasziniert. Ich kann auch nicht mal, ihr merkt es wahrscheinlich, also ist ganz, ganz schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen, aber irgendwie fand ich den richtig gut, im Film. Mal gucken, wie das bei der Zweitsichtung wird.
Ich wäre da auch sofort dabei. Mich interessiert das auch. Und wer weiß, was hier im Königsforst so wohnt.
Vielleicht kann ich ihn mal leihen. Wenn ich mich recht entsinne, war der Region Free. Ich müsste nochmal nachgucken.
Ja, klar. Entweder so oder meinst du nicht, dass der hier auch ankommt, auch wenn kein Wort gesprochen wird?
Aber ich schon. Ich meine, es gab ja vor kurzem Skinamarinkia, ja, einen Film, wo der noch signifikant sperriger ist, wo ja gar keine Protagonisten oder sonst wer zu sehen ist, ganz kurz mal ein paar Kinderstimmen zu hören ist, der nur von Stimmung lebt, und der ist ja auch hier rausgekommen, aber ich glaube, der Abverkauf war da alles andere als gut. Ich finde Skinamarink übrigens gar nicht so verkehrt, muss man in der Stimmung für sein. Ja, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wird es dann wieder so ein 4K-Media-Book mit Bigfoot-Büste, aber nein, das wird es wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß nicht, mal schauen. Ich meine, Besetzung, Jesse Eisenberg ist kein Unbekannter, Riley Keough, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, auch nicht. Kann durchaus sein, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wer, und da ist auch bis dato nichts angekündigt. Aber mal schauen.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe mir wieder einen Film nochmal angeguckt. Ich bin im Moment so ein bisschen faul, was Erstsichtungen angeht. Deshalb habe ich mir gedacht, es muss aber wieder sein, alte Filme wieder zu gucken, um auch mal wieder was drüber zu schreiben. Das ist quasi meine Art der Sommerpause. Ich habe mir Straße der Verdammnis angeguckt und war ein bisschen erschreckt, wie aktuell all das ist, aber weiter dazu dann gleich. Damnation Alley, USA 1977, Regie Jack Schmeid. Nachdem der Dritte Weltkrieg, wie gedacht, ein Atomkrieg wurde, hat sich die Erdachse verschoben. die Temperatur stark erhöht und sich ionisierende Strahlungen und elektrische Stürme breit gemacht, die auf Mensch, Flora und Fauna wirken. Vier Soldaten der US Air Force haben in einem Bunker überlegt und schlagen sich fortan mit dem Landmaster, einem gepanzerten, wasserdichten Gefährt mit 12 Rädern, durch die todbringende Wüste, die von riesigen Skorpionen bewohnt wird. Angetrieben werden sie von einem Funkspruch aus Albany, der die Hoffnung in ihnen erweckt, auf andere Überlebende zu stoßen. Ja, Straße der Verdammnis ist erstmal ein typisches 70er Jahre dystopisches Science-Fiction-Kino, würde ich sagen. Nur entwickelt sich dieser Film dann relativ schnell in ja einen relativ belanglosen, aber sehr unterhaltsamen Abenteuer-Science-Fiction-Film. Aber es beginnt erstmal relativ realistisch, 77, da sind wir natürlich immer noch dick im Kalten Krieg. Wir sind hier in dieser Station in der Wüste und sehen ein Radar, also diese US Air Force Base, und sehen auf einem großen Radar auf einmal, dass sich viele kleine Punkte den USA nähern. Und diese Punkte stellen sich als Nuklearraketen raus, die aus irgendeiner Richtung kommen. Man weiß zwar aus welcher, aber es wird natürlich nicht gesagt, wie gerne mal zu dieser Zeit, weil es ja eh jeder weiß. Und die Amerikaner reagieren dann halt und zünden ihre Raketen zur Gegenabwehr, schaffen aber nur 40% der feindlichen Raketen auszuschalten. Und so werden natürlich sehr viele große US-Städte von Atomraketen getroffen. Und alles geht zugrunde. Nur ein paar überleben. Zum Beispiel diese vier Leute hier in diesem Bunker, was sowieso schon mal erstmal total absurd ist. Also die sind da, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre und dann gehen die quasi schon raus. Also ich glaube, wenn die USA mit Atomraketen beschossen wird, dann gehst du da wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht raus.
Sonnencreme und
so. Aber die machen das. Ja, Sonnencreme. Und die haben ja ihren Landmaster.
Die Prepper von heute sind vorbereitet.
Absolut. Genau. Aber dieser Landmaster ist schon mal erstmal so eins der Highlights. Also so ein Landmaster hätte ich auch ganz gerne. Da käme man wahrscheinlich ganz gut weit mit. Man kann damit ja auch schwimmen und tauchen, wie man in diesem Film auch feststellt. Und der Film sieht wirklich auch verdammt gut aus, denn er hat im Grunde genau das, was ich sehr gerne mag in diesen 70er-Jahre-Science-Fiction-Kino. So dieses karge, wüstige, verrottete, vergammelte, endzeitmäßige, also sowas, was wir halt in Planet der Affen haben oder was wir dann später auch in Ansätzen auch bei Phase 4 haben. Da haben wir auch so ein Setting mit Sonne und all dem. Und da haben wir ja auch jemanden, der mitunter auch für die Aufnahmen dieser Riesenskorpione verantwortlich war. Mir ist der Name jetzt entfallen. Dieser Mensch, der diese Insektenaufnahmen macht, der hat auch hier die Skorpione gefilmt und die werden ja quasi größer gemacht, indem man das so übereinander legt, ne? Also die Skorpione sind eigentlich echt, aber unser Hauptdarsteller, der nicht unbekannte Jean-Michel Vincent, sitzt dann ja auf dem Motorrad und fährt so drumherum immer. Es ist so ein bisschen Star Wars mäßig, ne? Weil Star Wars ist ja auch eigentlich im gleichen Jahr entstanden. Der Film ist 76 gedreht und ist wegen Star Wars auch relativ untergegangen, aber er hat halt trotzdem eine hohe Qualität, was die Special Effekte angeht. Auch diese ganzen Farben an den Himmeln, wenn diese Verzerrungen in der Atmosphäre zutage kommen. Das sieht alles sehr schön aus. Und man hält dann hier hin und wieder an. Irgendwo ist man in Las Vegas, so einem zerstörten und halb eingewüsteten Las Vegas. Da steigt man dann aus, lernt auch eine Frau kennen. Irgendwann lernt man auch einen jungen Jackie Earl Haley kennen, der später zum Freddy Krüger Prügelknaben im Remake wurde. Wir haben Jerry Goldsmith als Komponist an Bord. Ja, er ist halt wirklich eigentlich total doof. Die fahren nur in diesem Ding rum, versuchen Albany zu erreichen, treffen dann auf Hinterwäldler, degenerierte oder Riesenskorpione, Kakerlaken. Aber er macht halt Spaß. Ne? Das ist so ein typisches Ding, was irgendwann im Kabelfernsehen mal nachts lief oder vielleicht sogar vorher mal auf ZDF. Ich weiß es nicht. Ich kenne den aus meiner Jugend und alle 5 bis 6 Jahre habe ich mal Bock drauf.
George Peppard macht noch mit, ne? Hier aus A-Team.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Danke.
Ich verwechsel den Film. Ich mag den Film auch sehr. Ich habe aber irgendwie die Gabe, den immer zu verwechseln. Keine Ahnung, wieso ich hier durcheinander würfel mit A Boy and His Dog. Dieses Ding mit Don Johnson.
Ja, genau. Das ist auch ein Film, wo man denkt, der könnte in der gleichen Welt spielen. Nur, dass er nicht in diesem Auto sitzt. Ne? Irgendwo anders in den Staaten, wo noch irgendwas ist. So, genau.
auf der Suche nach was zu finden.
Da kamen ja ganz viele.
Was anderes macht er nicht in dem Film, muss man mal ehrlicherweise sagen. Aber,
ja, genau. Ja. Ja, Hauptsache, er lässt die Hände von dem Hund. ist doch ein gut geballter Rat.
Du, ey, absolut. Damnation Alley habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn auch tatsächlich durchaus unterhaltsam in Erinnerung. Ich muss ihn auch mal gucken.
Paul Winfield ist noch dabei.
Muss ich ihn kennen?
Wenn man ihn sieht, dann kennt man ihn, aber ich kann ja auch aktuell nicht sagen, wo er mitgespielt hat. Aber ich habe gesehen, als ich ihn sah, dachte ich, ach er, okay. Und ich wusste aber nicht den Namen, dann habe ich mir den Namen notiert, aber jetzt könnte ich nicht sagen, wo er mitgespielt hat, weil so bekannt ist er dann doch nicht.
So, ich hab keinen Film mehr, ich habe ein Buch aber noch. Ich wollte ja letzte Gazette schon eigentlich ein Buch mitbringen, aber ich habe es nicht geschafft. Aber egal, heute habe ich es mit und ja, irgendwie ist es schön. Man lernt ja immer wieder durch seine kleine Social-Media-Blase Leute kennen, die ähnlich filmverrückt sind. Ich habe vor, keine Ahnung, ich weiß nicht, im Jahr oder so, die Nick Parker kennengelernt. Eine absolute Film-Nerdin, Film-Freak, die so ähnlich tickt wie ich. Ist auch ein Kind der 80er Jahre Videothekenzeit, fasziniert vom Horrorkino. Und die Nick hat vor kurzem in Eigenregie, also im Eigenverlag quasi, ein Buch rausgebracht. Und das heißt Neon Shocks. Und dann habe ich ihr angeschrieben, weil ich irgendwie, ja, ich war interessiert und habe gefragt, so, hier, kannst du mir eins zuschicken? Und natürlich für bezahlt, Gottes Willen, naja, nicht umsonst. Und hat sie gemacht. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Neon Shocks ist angesiedelt in den 80er Jahren, sind 10 Kurzgeschichten auf 191 Seiten, welche kaum unterschiedlicher sein können. Das Buch beginnt mit einer ganz wunderbaren Texas Chainsaw Massacre Vibe mäßigen Story, die heißt Lavender Fields. Richtig schön und auch wirklich brutal. Und dann geht's weiter mit einer tollen, es war eine meiner Lieblingsgeschichten in dem Buch, Haunted House Story namens Death in Venice, die komplett anders ist als die erste Geschichte. Die spielt in einem verregneten Venedig, in einem verlassenen Haus. Ganz, ganz toll. Also wenn man so Bilder im Kopf hat und im Buch völlig versunken ist, dann weiß man, da hat jemand was richtig gemacht. Und ich hatte auch so Kopfkino. Also das ist wirklich schön. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich will jetzt auch nicht, das würde so ein bisschen den Rahmen hier der Gazette sprengen, auf jede Geschichte einzeln eingehen, so sehr, wie ich das gerne möchte. Aber man muss sagen, dass die Nick hier wirklich alle Facetten des Genres abdeckt. Also man hat stellenweise wunderbar trockenen Humor. Das haben wir zum Beispiel in der Geschichte Ghoul. Die spielt in so einer englischen Vorstadt. Das beschreibt sie sehr, sehr schön auch. Und ja, wie gesagt, nicht auf jede Geschichte kann ich eingehen. Aber eine möchte ich definitiv nennen, nämlich meine Lieblingsgeschichte. Und das ist Mrs. Miller's Muffins. Und das ist eine Geschichte über eine alte, alleinstehende Dame, die immer selbstgebackene Kekse in der Nachbarschaft verteilt. Und mehr darf ich zu dieser Geschichte auch nicht sagen, aber ja, oder in Bezug auf die Handlung verraten. Aber die hat mir so gut gefallen, weil hier ganz viel von der 80er-Jahre-Welt eines Steven Spielbergs, eines Toby Hoopers aus Poltergeist mit drin ist, mit einem ganz arg großen Schuss Bösartigkeit. Und in dem Ganzen schwillt so ein melancholischer Unterton drin. Das hat mir richtig gut gefallen, die Geschichte. Dass es eigentlich immer ganz gut ist, Leute zu unterstützen, die A, keinen schlechten Job machen, sondern in dem Fall einen richtig guten und B, nicht so bekannt sind, dachte ich, ich bringe heute mal Neon Shocks mit von Nick Parker überall dazu bekommen, hoffe ich, wo es gute Bücher gibt. Auf jeden Fall beim großen A kann man es bestellen und ansonsten vielleicht nach Nick Parker bei Facebook googeln und sie anschreiben und dann kann man bei ihr, glaube ich, noch ein paar Bücher kaufen oder uns fragen. Vielleicht können wir da irgendeine Connections herstellen. Ja, vielleicht ein kleiner Downer für die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Das Buch ist auf Englisch geschrieben. Also man sollte der englischen Sprache ein wenig mächtig sein, ist aber tatsächlich jetzt auch kein Harvard Business School Englisch. Also wenn man gute Schulenglisch beherrscht, denke ich, sollte jeder mit der Story klarkommen. Und es ist einfach so schön, weil es sind immer so, weiß ich, 10, 19 Seiten pro Story. Ja, ist ja gut auszurechnen, ne? Bei 191 Seiten und 10 Geschichten. Das heißt, das kann man erstmal super auf dem Weg morgens zur Arbeit lesen oder ich habe es ganz oft abends mal in der Badewanne gelesen oder wenn ich im Bett gelegen habe, kurz zum Schlafen gehen. Und ich bin ja nicht bekannt dafür, der Riesenbuchnerd zu sein, aber das hat mir echt gut gefallen. Beziehungsweise ich lese ja primär Biografien, aber hier, ja, fand ich sehr, sehr gut und kann ich von daher hier mit gutem Gewissen empfehlen. Neon Shocks.
Gut, dann machen wir das hier und senden schöne Grüße.
Ja.
Ja, sie ist mir jetzt als Kommentatorin schon häufiger mal irgendwo aufgetaucht und das ist ja relativ selten, dass es Damen sind, die diesem Geschmack frönen, also zumindest in unserer Blase. Ich will das natürlich nicht verallgemeinern, aber bei uns, also bei mir total und ich sehe es ja auch auf anderen Seiten oder so, dass da die Damen sehr schweigsam sind. So, Ich möchte abschließen mit einer letzten Widersichtung. Und da weiß ich auch, dass ich da bei dir, wie sagt man, offene Türen einrenne. Denn du hattest in der ersten Folge deiner Wiederkehr einen Michele Soavi. Und ich folge jetzt hier mit Michele Soavi, mit Aquarius Theater des Todes Deliria aus dem Jahre 1987. Und da geht es um eine Musicalgruppe, die in einem Theater an einer neuen Nummer probt. Unweit davon entfernt entflieht ein Psychopath aus einer Psychiatrie, der sich das Theater als sein nächstes Ziel ausgesucht hat. Ja, Michele Soavis Regiedebüt ist das hier. Der hat ja, bevor er diesen Film gedreht hat, dann bei Joe D'Amato gelernt, bei Dario Argento, bei Lamberto Bava. Also er war da als Regieassistent bei den Herrschaften anwesend. Ich glaube auch bei Sergio Martino. Und hat dann quasi als erste Regiearbeit die Dokumentation Dario Argentos World of Horror produziert. Ich weiß nicht, was er jetzt da genau alles für gemacht hat. Ich kenne teilweise diese Dokumentation aus einer früheren Veröffentlichung von Suspiria. Das war, glaube ich, aus dem Hause Dragon oder Raptor, oder was es da damals war. Da war die dabei. Und es gibt natürlich auch noch eine ähnlich klingende Reihe, Stephen Kings World of Horror, die ebenfalls so teilweise das gleiche Material beinhaltet hat, was auch Dario Argentos World of Horror beinhaltet hatte. Von daher, irgendwie rudimentär kenne ich diese Doku. Jedenfalls war das das Erste, was Michele Soavi gemacht hat. Und Aquarius ist jetzt sein erster Spielfilm. Und der ist mit 87 natürlich ein recht später Slasher, Giallo, wie auch immer. Also ist irgendwie, ja, er ist wirklich beides eigentlich. Ne? Also aus italienischer Sicht her verhält er sich ja im Grunde wie ein Giallo, aber letztlich auch wie ein Slasher US-Handarbeit. So, und da ist er mit 87 natürlich relativ spät. Da ist das Hauptwerk des Slasher-Kinos lange durch. Da ist man eigentlich immer nur noch am Wiederholen und am Wiederholen. Und letztlich bietet Aquarius auch eigentlich gar nicht viel inhaltlich. Also da ist keine Innovation drin in dem Film. Da sind jetzt auch nicht irgendwie großartig tolle Schauspieler, wobei die mir eigentlich besser gefallen als viele im US-Kino. Und wir haben auch einen Film, der jetzt dadurch, dass die Herrschaften in diesem Theater eingesperrt sind oder überhaupt dieser Ort des Theaters, auch jetzt nichts Neues. Wir haben es einmal bei Opera, ein Jahr vorher. Mhm. Wir haben es bei Im Rampenlicht des Bösen von Pete Walker. Und wir haben bei L'Assassino Riservato Nuove Poltrone. Da sind auch Herrschaften in einem Theater eingesperrt. Also irgendwie sind diese Filme alle so ein bisschen artverwandt. Aber das macht nichts, denn Aquarius sieht super aus. Die Morde sind sehr, sehr blutig. Das Ganze ist sehr gut inszeniert. Wir haben hier viele Gänge hinter der Bühne. Wir sind unter der Bühne, wir sind auf der Bühne, über der Bühne. Also das wird hier alles komplett bespielt. Und der Film ist auf jeden Fall kurzweilig und macht eigentlich oder zeigt im Grunde das, was Michele Soavi dann nachher dann im Grunde perfektionierte. Handwerk und Darsteller und auch Splatter irgendwie sehr gut in Einklang zu bringen. So, die Filme sehen ja immer wertig aus und wenn das jetzt hier inhaltlich nicht so toll ist, dann kaschiert er das zumindest mit seinem visuellen Reiz. Und bei den anderen Filmen, ja, hat er visuellen Reiz und auch inhaltlich setzt er sich da ab.
Ich mag den sehr. Ich finde, der macht aus der doch relativ primitiven, oder was heißt primitiv, ist das falsche Wort, auf der relativ simple Prämisse unheimlich viel aus. Ist, glaube ich, ein reiner Studiofilm, also ist, glaube ich, gar nichts draußen gedreht, über alles nur im Filmstudio gedreht. Aber wie du gerade schon sagtest, dadurch, dass Soavi eben die Möglichkeiten von so Bühnenuntergängen, Hintergängen hier und da nutzt, ist der unfassbar abwechslungsreich. Und ich mag den sehr. Toller Film.
Genau. Ja, das Einzige, was hier so ein bisschen ja, zu viel ist, ist so ein bisschen die Popmusik, wobei die dann nachher auch nachlässt. Also die Musik im Rahmen von dem, was sie da aufführen. Das liegt aber vor allem daran, dass ich Musicals einfach gruselig finde. Und das wird halt hier sehr zelebriert, weil wir ja 87 sind. Ansonsten ist der Score von Simon Boswell. Da erreicht man mich meistens auch mit, wobei ich sagen muss, der ist jetzt hier leider nicht so das Aushängeschild. Ne? Aber ja. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich harter Slasher. Der hat schöne Perspektiven, aus denen er auch die Morde zeigt. Wir haben hier diesen Killer mit der Eulenmaske. Das sieht auch gut aus und ja, ist unter den Maskenmördern auf jeden Fall mal fast eine Ausnahme, dass einer mit so einer Tiermaske auftaucht. Ja, es gibt noch einen anderen Film, aber gut.
Du hast es in so einem neueren Film, das ist nicht Ty West, das hat Ty West Your Next gemacht. Ich glaube, es ist sogar Ty West. Da haben die so Tiermasken auf, aber ansonsten fällt mir jetzt auch tatsächlich, gibt es bestimmt etliche.
Blutige Träume. Ich glaube, der Film heißt Träume des Wahnsinns. Genau, Träume des Wahnsinns. Das ist auch so ein Spätslasher. Da hat jemand eine Wolfsmaske auf. Das ist, glaube ich, das würde mir jetzt hier noch so einfallen.
Ad hoc wird mir da jetzt sonst nichts einfallen, tatsächlich. Aber ja, schön. Schön, dass ihr mitgebracht habt. Das freue ich mich. Ich habe nichts
mehr. Daher würde ich sagen,
du hast
nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Wir sind durch.
Verrückt. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen. Und schaltet ein, hinterlasst ein Like, hinterlasst ein Abo, was immer ihr möchtet. Wir freuen uns über jegliches Feedback und hören uns in 2 Wochen. Macht's gut.
Genau. Bis dann.
Ciao.